Kleeradio Wissen. Update.
Dieser nächtlichen Demonstration mit rassistischen Elementen wollten wir nicht den leuchtenden Dom als Kulisse stellen.
Der Kölner Dompropst Norbert Feldhoff und die katholische Kirche setzen ein Zeichen gegen die fremdenfeindliche Bewegung Pegida. Deren Anhänger gehen gerade zum ersten Mal in Köln auf die Straße. Aus Protest gegen Pegida wird am Dom das Licht ausgeschaltet, aber nicht nur da. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
Köln ist ungewöhnlich duster. Alle Rheinbrücken heute Abend unbeleuchtet, das Rathaus ohne Licht, genauso wie viele öffentliche und historische Gebäude und natürlich der Dom, das Wahrzeichen der Stadt. Vorbild ist die Dresdner Semperoper, die während der Pegida-Umzüge zuletzt auch schon demonstrativ ihre Außenbeleuchtung abgeschaltet hat. Kölns Dompropst Feldhoff betont, die katholische Kirche sei gegen Ausgrenzung und für Religionsfreiheit. Da Experten einige Pegida-Organisatoren dem rechtsextremen Spektrum zuordnen, mahnt Feldhoff, die Bewegung ernst zu nehmen.
Da sind Vorurteile bei manchen Leuten und das kann ganz gefährlich werden.
Das sehen auch Migrationsforscher so. Werner Schiffauer, der Vorsitzende des Migrationsrates, forderte heute, dass eine Kommission eingesetzt wird, die ein neues Leitbild entwickelt. Es sei wichtig, dass der Begriff Wir Deutschen neu definiert wird. Laut Schiffauer zeigt die Pegida-Bewegung eins.
Es ist ein Hinweis auf einen Riss in der Gesellschaft, der sich in Bezug auf die Frage der Zuwanderung darstellt.
Größere Probleme mit Fremdenfeindlichkeit gibt es nach Ansicht des Chefs der NRW-CDU Armin Laschet in Köln nicht. Er reagierte bei NTV gelassen auf die Pegida-Demo.
Im Rheinland ist das kein Thema. Hier leben viele Kulturen und Religionen zusammen, sodass ich keine Sorge habe vor heute Abend.
In Köln sind heute auch zwei Anti-Pegida-Demos geplant. Die Veranstalter rechnen mit rund 2000 Menschen, die für mehr Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gehen. Auch in Berlin, Stuttgart und Dresden protestieren heute Abend Pegida-Gegner. In Dresden waren bisher die größten Demos gegen eine angebliche Überfremdung Deutschlands. Kurz vor Weihnachten waren dazu etwa 17.500 Pegida-Anhänger gekommen. Auch heute gibt es wieder eine Pegida-Versammlung. Vor Ort werden dann auch Vertreter der verschiedenen Parteien sein. Dieser Sprecher der Dresdner Grünen erklärt auch warum.
Es wird ja von den Pegida-Leuten immer wieder gesagt, ja, keiner würde ihnen zuhören. Deshalb werden Politiker von SPD, von Grünen, von den Linken bereit sein, mit den Teilnehmern der Pegida-Demonstration eben ein Gesprächsangebot zu machen.
Nach der Pegida-Kundgebung planen Gegendemonstranten einen sogenannten Neujahrsputz, genau an der Stelle, wo die Versammlung war, um den Ort symbolisch zu reinigen.
Kein Kommentar, doch Meinung. Das Thema Pegida ist auch im Netz wieder großes Thema. Diesmal geht es vor allem um die Ankündigung des Erzbistums Köln, das Licht während der Kundgebung abzuschalten. Manfred Siebenhaller meint bei Facebook dazu: In Deutschland hat jeder das Recht, für irgendetwas zu demonstrieren. Allerdings sollten sich die Kirchen aus solchen politischen Angelegenheiten raushalten. Die wollen doch auch nicht, dass sich die Politiker in Kirchenangelegenheiten einmischen. Klaus Heinzer überlegt sogar, aus der Kirche auszutreten. Um sowas hat sich die Kirche nicht zu kümmern. Sie soll den Armen und Schwachen helfen, das wäre doch was. Aber deutsche Bürger, die ihr Recht wahrnehmen, als Radikale hinstellen, ist eine Unverschämtheit. Sascha Kirchner kann das nicht nachvollziehen. Wieso soll sich die Kirche darum nicht kümmern? Ich bin froh, dass sie sich endlich mal an ihre Verantwortung erinnert und ein Machtwort gegen diese Pegida-Seuche spricht. Donja Farahani twittert unter dem Hashtag NoPegida: Heute Abend läuft Pegida durch Köln. Ich bin sicher, meine Wahlheimatstadt wird denen nicht einfach die Straßen überlassen.
Was sonst noch wichtig war?
Es ist der 15. April 2013 in den USA. Ein sonniger, schöner Tag in Boston. Tausende Menschen haben sich in der Stadt versammelt, um den Läufern beim Marathon zuzuschauen. Aber dann explodieren zwei Bomben. Heute ist in den USA der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter des Anschlags, Tschuchar Tsarnaev, losgegangen. Er soll zusammen mit seinem Bruder die zwei Bomben am Ziel des Boston-Marathons abgelegt haben. Durch die Explosion wurden drei Menschen getötet, mehr als 260 wurden verletzt, so wie diese Frau. Sie hatte den Marathon am Straßenrand verfolgt und die Läufer angefeuert, als die Bomben hochgingen.
Jemand kam und sagte, du musst hier weg, und ich sagte, ich kann nicht, ich habe kein Bein.
Viele Menschen verloren durch die Bombenexplosion Arme und Beine. Auf der Flucht töteten die beiden mutmaßlichen Attentäter einen Polizisten. Der ältere der beiden Tsarnaev-Brüder wurde schließlich selbst auch getötet. Für den jüngeren fordert die Staatsanwaltschaft jetzt die Todesstrafe. Steht der Euro im krisengeschüttelten Griechenland vor dem Aus? Darüber wird seit dem Wochenende diskutiert. Grund ist der Oppositionspolitiker Alexis Tsipras, der Chef der griechischen Linkspartei Syriza. Sollte seine Partei die Parlamentswahl in 3 Wochen gewinnen, will er den strikten Sparkurs lockern. Der konservative Regierungschef Antonis Samaras hatte die Griechen zuletzt davor gewarnt, das Land könne aus der Eurozone herausgedrängt werden, wenn es die Sparpolitik jetzt aufgebe. Oppositionspolitiker Tsipras kritisierte, Samaras benutze das mögliche Euro-Aus als Schreckensgespenst, um die Wähler zu terrorisieren. In Deutschland halten einige Politiker einen Ausstieg Griechenlands aus dem Euro inzwischen für verkraftbar. Die internationalen Geldgeber könnten sich nicht erpressen lassen, das findet auch der CDU-Politiker Elmar Brok.
Es muss völlig klar sein, dass nur ein Land, das die Bedingungen erfüllt, auch die entsprechende Unterstützung bekommt. Alles andere wäre ungerecht gegenüber Ländern wie Irland, Portugal und Spanien, die mit Einhaltung der Bedingungen die Krise weitestgehend bewältigt haben.
Aber innerhalb der Regierungsparteien gibt es auch Stimmen, die vor einem Euro aus Griechenlands warnen. So zum Beispiel der stellvertretende SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider.
Wenn Griechenland tatsächlich aus dem Euro austreten würde, dann würde sie die Drachme wieder einführen. Die Schulden würden allerdings immer noch in Euro lauten, das sind über 60 Milliarden Euro. Man müsste davon ausgehen, dass man einen Großteil dessen nicht wiedersieht.
Viele Staatsanwälte in Deutschland kommen anscheinend mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Das Problem, es gibt zu wenig Personal für zu viele Beweise. Der MDR berichtet über ein internes Schreiben von Generalstaatsanwälten. Demnach müssen die Staatsanwälte immer größere Datenmengen auswerten, von USB-Sticks, Festplatten oder Handys. Es sind zum Teil doppelt so viele Daten wie noch vor 5 Jahren. Deswegen schaffen es die Staatsanwälte teilweise nicht mehr, alle Beweise zu sichten. Kritiker befürchten, dass dadurch schwere Straftaten übersehen werden könnten. Außerdem bestehe die Gefahr, dass ganze Prozesse platzen. Denn wenn das sichergestellte Beweismaterial nicht innerhalb von 9 Monaten ausgewertet wird, haben Verdächtige das Recht, alles zurückzubekommen.
Was noch wichtig wird.
Zuletzt lief es mehr als bescheiden für die FDP. 2013 bei der Bundestagswahl verpasste die Partei den Einzug in den Bundestag. Und danach scheiterte die FDP auch bei allen Landtagswahlen an der 5%-Hürde. Jetzt will die Partei endlich raus aus der Krise. Auf ihrem traditionellen Dreikönigstreffen morgen in Stuttgart möchte sie optimistisch ins neue Jahr starten und ihr liberales Profil schärfen.
Erster Platz für Deutschland. Richard Freitag!
So wie beim Skispringen gestern in Innsbruck könnte es für Richard Freitag gerne weitergehen. Er holte den ersten deutschen Tagessieg bei der Vierschanzentournee seit 12 Jahren. Morgen steht das letzte der 4 Springen an in Bischofshofen. Wenn Freitag wieder einen guten Tag erwischt, hat er noch Chancen aufs Podium. Die Gesamtwertung der Vierschanzentournee führt bisher der Österreicher Stefan Kraft an.
Und sonst in der Welt?
Der ehemalige Präsident Taiwans Chen Shui-bian sitzt seit rund 6 Jahren wegen Korruption im Gefängnis. Jetzt ist er frei, weil er schwer krank ist. Chen kann laut einem unabhängigen Gutachten nicht hinter Gittern behandelt werden. Das hat das Justizministerium bekannt gegeben. Chens Haft wird deshalb für 1 Monat ausgesetzt. Falls er danach gesund ist, muss er möglicherweise wieder ins Gefängnis. Chen soll unter schweren Depressionen leiden. Außerdem besteht Verdacht auf Parkinson. Chen war von 2000 bis 2008 Präsident von Taiwan. 2009 wurde er wegen Korruption verurteilt. Chen soll unter anderem Staatsgelder ins Ausland geschleust haben. Er selbst nannte das Urteil einen Rachefeldzug der neuen, Peking-freundlichen Regierung Taiwans. In seiner Zeit als Präsident hatte sich Chen um mehr Unabhängigkeit von China bemüht. Seltene Erden sind wichtig für viele Hightech-Produkte und sie kommen fast ausschließlich aus China. Bisher hatte das Land sein Quasi-Monopol genutzt und die begehrten Industriemetalle zu seinen Bedingungen ins Ausland verkauft. Damit ist jetzt offenbar Schluss. Die staatlichen Medien in China berichten, dass alle Exportbeschränkungen für die seltenen Erden aufgehoben wurden. Damit beugt sich China einem Schiedsspruch der Welthandelsorganisation WTO. Die hatte die chinesischen Ausfuhrquoten für unzulässig unzulässig erklärt. China hatte die Exportbeschränkungen 2010 erlassen, angeblich um die Umwelt zu schützen. Das hatte die Preise für seltene Erden auf dem Weltmarkt stark steigen lassen und den chinesischen Firmen Vorteile verschafft. Dagegen hatten die USA, die EU und Japan geklagt und im vergangenen März Recht bekommen. In Nepals Hauptstadt Kathmandu gibt es jetzt Busse nur für Frauen. Damit sollen sie vor sexuellen Übergriffen geschützt werden. Allerdings gibt es bisher gerade mal 4 Kleinbusse für Frauen. Und nur einer wird immer von einer Frau gefahren. Grapschen und Vergewaltigungen in überfüllten Bussen und Zügen sind ein großes Problem in Nepal. Vor 4 Jahren war im Osten des Landes eine Nonne vergewaltigt worden. Einer der 5 Täter war der Fahrer. Laut einer Studie der Weltbank gibt jede 4. Frau an, schon einmal in Bus oder Bahn sexuell belästigt worden zu sein. Auch in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi gibt es seit ein paar Jahren Busse und Zugabteile nur für Frauen. 2012 hatte die Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Inderin weltweit Aufsehen erregt. 6 Männer hatten die junge Frau in einem Schulbus vergewaltigt und gefoltert. Sie starb später an ihren Verletzungen.
Wissensnachrichten.
Die Raumfahrt, die hat leider einen großen Nachteil. Sie ist sauteuer. Eine Rakete zu entwickeln kostet einige Millionen und nach dem Start ist es Schrott. Aber vielleicht nicht mehr lange. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Wie sieht's in der Raumfahrt mit Recycling aus?
Ja, also das US-Privatunternehmen SpaceX, das gibt sich jedenfalls ziemlich viel Mühe, damit das klappt. Es hat eine Rakete entwickelt, bei der nicht alle Stufen hinterher kaputt gehen und ins Meer fallen, sondern zumindest eine sanft wieder auf der Erde landet. Der erste große Test soll morgen sein. Da startet eine Dragon-Raumfähre mit Nachschub für die ISS. Und deren erste Stufe, also der unterste Teil mit einigen Motoren und dem Treibstoff, der wird wie sonst auch abgeworfen, wenn sie ausgebrannt ist, damit die Restrakete leichter wird. Aber dieses Mal soll sie auf einer kleinen Plattform im Atlantik landen.
Und dann kann man sie beim nächsten Mal einfach wieder nehmen?
Genau, das ist der Plan. SpaceX-Chef Elon Musk, der rechnet vor, dass man damit ziemlich viel Geld sparen könnte. Er schätzt, dass man die Kosten um das 100-fache reduzieren kann. Das wäre schon eine Revolution in der Raumfahrt, denn es ist einfach noch ein Riesenhindernis, dass die so unglaublich teuer ist.
Und wenn das so wahnsinnig praktisch ist, die Raketen wieder zu verwerten, warum macht man das denn nicht schon lange?
Ja, weil es einfach nicht so einfach ist. Man muss so steuern, dass sie nicht beim Wiedereintritt in die Atmosphäre kaputt geht. Und dann muss sie auch noch auf einer ganz kleinen Plattform im Meer landen. Dafür hat die neue Falcon Reusable, so heißt die, 4 Flügel zum Steuern bekommen. Aber SpaceX selber sagt, sie rechnen eigentlich nur mit einer 50-50-Chance, dass das Ganze dann hinhaut. Aber wenn es morgen nicht klappt, dann heißt es, naja, wir haben ja noch ungefähr ein Dutzend anderer Starts geplant dieses Jahr. Einer wird schon klappen.
Dieses Jahr haben viele vielleicht noch was anderes geplant, nämlich mit dem Rauchen aufzuhören. Damit tun sich Frauen laut Studien deutlich schwerer als Männer. Dabei könnten sie es leichter haben, wenn sie die letzte Zigarette nur mit ihrer Periode richtig timen würden. Sophie, dazu gibt es eine neue Studie.
Genau, die besagt, vor dem Eisprung haben Frauen stärkere Suchtgefühle. Dementsprechend müssten sie es auch schwerer haben, genau dann aufzuhören. Die Forscher kommen aus Kanada und die haben untersucht, wie rund 30 Männer und Frauen auf Suchtreize reagieren. Die mussten anregende Bilder zum Rauchen anschauen und währenddessen wurde eben beobachtet, wie das Hirn reagiert. Und bei den Frauen waren demnach viel mehr Hirnregionen aktiv, wenn sie in der Zyklusphase vor dem Eisprung waren, also in den rund 2 Wochen nach der Blutung. Die Forscher interpretieren das so, dass dann auch das Verlangen nach einer Zigarette vor dem Eisprung größer ist als danach.
Kann man dann sagen, als Frau sollte man besser nach dem Eisprung mit dem Rauchen aufhören, weil man dann nicht die ganze Zeit an Zigaretten denken muss?
Ja, schön wäre es. Ganz so einfach ist wohl nicht. Es ist nicht die erste Studie, die untersucht, welche Rolle die weiblichen Hormone da spielen beim Rauchen. Diese Studien haben zum Teil total widersprüchliche Ergebnisse gebracht. Also bei anderen Beobachtungsstudien kam zum Beispiel raus, dass Frauen, die vor dem Eisprung aufgehört haben, den Absprung tatsächlich eher geschafft haben.
Also genau das Gegenteil. Wie kann das denn bitte sein?
Also eine Möglichkeit wäre, dass Frauen vielleicht mehr Verlangen haben in der Zeit vor dem Eisprung, aber damit kommen sie zu der Zeit womöglich besser klar als später. Nämlich danach kommt ja das berühmte PMS, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Und solche Beschwerden kann der Entzug auch verstärken. Also wie so oft bei Frauen muss man sagen, es ist kompliziert. Wann der beste Zeitpunkt zum Aufhören ist, hängt auch, aber eben nicht nur von den Hormonen ab.
Vielen Dank, Sophie.
Wetter.
Der Regen im Osten des Landes wird weniger. Am Erzgebirge und an den Alpen schneit es dagegen weiter. In einigen Gebieten wird es neblig. Die Tiefstwerte heute Nacht liegen zwischen plus 1 Grad und minus 6 Grad. Morgen bleibt es dann ähnlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Dazu Dauerfrost im Südosten und gefrierender Regen im Nordwesten. Die Temperaturen liegen dann zwischen 0 und 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.